NDR Info. Themen des Tages.
Folgende Themen haben wir für die kommende halbe Stunde vorbereitet. Der Bundesrat hat eine Entlastungsprämie in Höhe von bis zu 1.000 Euro abgelehnt. Aber gibt es jetzt eine andere Entlastung? Was kann sich die Bundesregierung stattdessen vorstellen? Das wird im Koalitionsausschuss beraten. Noch zeichnet sich keine Alternative ab. Die ARD startet ein neues Dialogformat, was Deutschland verbindet. 84 Menschen haben da am Wochenende direkt miteinander gesprochen. Dazu hören wir gleich auch Informationen zur wissenschaftlichen Begleitung. Und was Europa verbinden soll, ist natürlich der ESC, der Eurovision Song Contest.
Welcome to Vienna, Sarah Engels and the delegation of Germany.
Ja, jetzt geht's wirklich in die entscheidende Woche. Der beste Song soll gewählt werden am Sonnabend in Wien. Online wird da schon viel spekuliert, welche Chancen da Sarah Engels hätte. Wir hören es gleich. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Wir starten aber in Berlin. Die Bundesländer haben Nein gesagt. Im Bundesrat hat es keine Mehrheit für eine geplante 1.000-Euro-Entlastung für Arbeitnehmer und Nehmerinnen gegeben. Es sollte ja die Option sein, für Arbeitgeber eine steuer- und abgabenfreie Zahlung leisten zu können. Da gab es schon große Kritik aus der Wirtschaft. Nicht alle Unternehmen können das überhaupt leisten. Und Kritik kam auch aus Kommunen und Ländern, denen Steuereinnahmen entgehen würden. Übers Wochenende ist die Debatte dann weitergegangen. Bayerns Ministerpräsident Söder war auf Kabinettsebene noch dafür. Als Landesvater hat er aber auch gegen die 1.000 Euro gestimmt. Und er rät nun ab, darüber weiter zu diskutieren. Und auch Manuela Schwesig von der SPD-Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern lehnt die Maßnahme ab. Aber wird dann gar nicht entlastet? Oder wie kann eine andere Form aussehen? Nicole Markwald berichtet über die Debatte im Koalitionsausschuss.
Viele Bilder werden an diesem Tag im politischen Berlin gebraucht. Da ist die Rede von verschütteter Milch, von Geruckel und von mentalen Aufräumarbeiten. Dabei war das Ziel so klar gesteckt. Eine steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie von 1.000 Euro sollte schnelle finanzielle Hilfe liefern, angesichts hoher Energiepreise. Eine Idee der schwarz-roten Bundesregierung, allerdings zu zahlen durch die Arbeitgeber. Wirtschaftsverbände äußerten sofort Kritik. Die Bundesländer verlangten einen Ausgleich für die erwarteten Steuerausfälle. Und als die Bundesregierung ihnen nicht entgegenkam, zeigten die Länder am Freitag im Bundesrat der Entlastungsprämie die rote Karte. Abgelehnt. Und die Regierung?
Sie hält natürlich an dem Plan fest, angesichts der gestiegenen Energiepreise eine Entlastung für Bürgerinnen und Bürger zu erzielen,
sagt Regierungssprecher Stefan Cornelius. Entlastung ja, nur wie? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
Mit Verstand, anstatt jetzt mit Hektik oder Panik und vor allen Dingen nicht mit Streit.
Jener Söder, der als CSU-Chef zuerst die Entlastungsprämie im Koalitionsausschuss mitverhandelt hat, nur um dann im Bundesrat als Ministerpräsident dagegen zu stimmen. Hü und hott. Jetzt müsse die Leistungsfähigkeit der Regierung erhöht werden, schiebt Söder noch hinterher.
Deswegen ist für uns wichtig, dass wir auch mit Blick auf den morgigen Koalitionsausschuss auch mal mit mentalen Aufräumarbeiten beginnen.
Derlei Wortakrobatik bedient sich Dirk Wiese, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, nicht. Er gibt sich im Morgenmagazin von ARD und ZDF eher handfest.
Aber das, was in den letzten Wochen geruckelt hat, das ist nicht gut und das muss zweifelsohne besser werden.
Beide Seiten betonen, es sei möglich, gemeinsam etwas zu stemmen. Bundeskanzler Merz, CDU, beschrieb das in der vergangenen Woche so.
Die Koalition ist entscheidungswillig und sie ist entscheidungsfähig. Wir können Kompromisse, auch wenn es manchmal dabei etwas rumpelt.
Währenddessen beklagt die Linkspartei, dass die Regierung die Sorgen der Bürger nicht ernst nimmt. Parteivorsitzende Ines Schwertner.
Ich verstehe deshalb jeden, der wütend ist und verzweifelt ist und auch apathisch ist, weil er sagt, diese Regierung macht keine Politik für mich.
Die Grünen drängen nun auf eine Senkung der Stromsteuer für alle. So ließen sich Unternehmen und Bürger entlasten. Ein weiterer grüner Vorschlag, den Preis vom Deutschlandticket senken. Andere bringen eine Anhebung des Arbeitnehmerpauschbetrags oder eine nochmalige Erhöhung der Pendlerpauschale ins Gespräch. Ohnehin vereinbart ist eine Einkommensteuerreform. An dem Konzept wird gearbeitet, heißt es aus dem Finanzministerium. Die CSU hat schon angekündigt, was sie alles nicht will. Keine Änderungen beim Spitzensteuersatz, bei der Erbschaftssteuer und beim Ehegattensplitting. Die Frage bleibt: Entlastung ja, aber wie?
Geld ist der größte Knackpunkt beim Entlasten. Und über Finanzen hat am Nachmittag in Berlin auch der Stabilitätsrat von Bund und Ländern gesprochen. Im Mittelpunkt dieser Beratungen steht eine Vorgabe der EU, nach der festgelegt wird, wie stark Staatsausgaben pro Jahr steigen dürfen. Der Stabilitätsrat tagt regelmäßig und kümmert sich um Bund-Länder-Finanzen. Maximilian Ulrich zum heutigen Termin.
Finanzminister Lars Klingbeil kann eine gute Nachricht verkünden. Deutschland hält die neue zentrale Ausgabenregel der EU in diesem und im nächsten Jahr ein. Der sogenannte Nettoausgabenpfad legt fest, wie stark der Staat seine Ausgaben von Jahr zu Jahr erhöhen darf. Der unabhängige Expertenbeirat kritisiert allerdings, dass teilweise noch mit Zahlen aus dem Januar gerechnet wurde. Durch den Iran-Krieg seien diese nicht mehr aktuell. Der Expertenbeirat fordert mehr Transparenz vom Bundesfinanzministerium. Unterschwellige Kritik an Klingbeil gab es durch die Finanzminister der Bundesländer. Sie betonten mehrfach, dass sie bei zukünftigen Entscheidungen früh mit einbezogen werden wollen. Am Freitag hatten die Bundesländer die Entlastungsprämie aus Klingbeils Ministerium im Bundesrat platzen lassen. Die Länder und Kommunen hätten durch die Prämie viel Geld verloren, waren aber bei der Entwicklung der Idee nicht wirklich mit eingebunden. Der Stabilitätsrat ist ein gemeinsames Gremium von Bund und Ländern, das die öffentlichen Finanzen im Blick hat. Der Rat prüft regelmäßig, ob Bund, Länder und Kommunen zu viele Schulden machen.
Geld ist ein Dauerstreitthema. Die Erwartung an die Politik. Es wird immer noch unterschieden in Wessis und Ossis. Das alles sorgt für viel Missmut in Deutschland. Aber sind wir wirklich so weit auseinander und nur am Motzen? 84 Menschen, stellvertretend für 84 Millionen Einwohner Deutschlands. Und das neue ARD-Dialogformat Was Deutschland verbindet, will zeigen, was uns zusammenhält. Über 6 Themenblöcke haben 2 Gruppen am vergangenen Wochenende gesprochen. Über Themen wie Gleichberechtigung, Demokratie, Meckerkultur, aber auch Wandel. Wissenschaftlich begleitet wurden diese Gesprächsrunden vom Hans-Bredow-Institut. Der wissenschaftliche Referent für digitale, interaktive Medien und politische Kommunikation, Dr. Jan-Hinrik Schmidt, war am Nachmittag bei mir am Telefon im Interview und ich habe ihn gefragt, was war das zentrale Ziel der ARD-Aktion, was Deutschland zusammenhält, aus wissenschaftlicher Sicht?
Moin, also uns hat interessiert, was denn mit Menschen passiert, wenn 84 Personen, die sich überhaupt nicht kennen und ganz unterschiedliche Hintergründe haben, wenn die mal 2 Tage Zeit haben, über alle möglichen Dinge zu sprechen. Und zwar nicht unbedingt zu meckern oder sich gegenseitig anzugiften, sondern wenn die in einem Rahmen diskutieren, wo es auch darauf ankommt, sich mal zuzuhören und mal zu überlegen, ob die andere Person nicht vielleicht doch recht hat. Und wir haben das eben wissenschaftlich begleitet mit Fragebögen.
Und ist das denn gelungen aus Ihrer Sicht? Also können diese Menschen noch diskutieren, wenn wir auch immer eben ansonsten hören, dass es immer gleich Streit ist oder man sich gegenseitig ins Aus stellt? Ist das gelungen?
Ja, die Leute waren gut in der Lage, sich auch zuzuhören, ihre eigenen Standpunkte zu vertreten, aber auch dann eben auf die anderen zu reagieren. Also es hat tatsächlich gezeigt, dass wir noch in der Lage sind, miteinander zu sprechen. Den Eindruck hat man ja manchmal, wenn man in die sozialen Medien guckt oder auch so, was in den Medientalkshows manchmal los ist, dass wir das gar nicht mehr können. Und das ist ein falscher Eindruck. Menschen können noch miteinander reden, sie können sich auch miteinander streiten und sie können das auch in einem, ich sag mal, gesitteten, zivilisierten Rahmen tun.
Nun haben Sie gerade schon gesagt, Sie haben das Ganze begleitet, auch mit Fragen. Also worum ging es denn?
Also aus wissenschaftlicher Sicht hat uns interessiert erstens, mit welchen Erwartungen haben diese Menschen an diesem ja ungewöhnlichen Format teilgenommen? Was haben sie im Vorfeld erwartet? Was passiert in den 2 Tagen? Und im Nachgang, wie haben sie diese 2 Tage empfunden? Das war so der eine Block. Und der andere Block war, dass wir auch ein bisschen grundsätzlicher wissen wollten, welche Vorstellungen die Menschen generell zum Dialog mit Andersdenkenden oder auch zum guten Zusammenleben haben. Also Dinge, die jetzt nicht direkt mit dieser Diskussionsrunde zu tun haben, die aber uns einen Aufschluss geben, wie Menschen vielleicht generell so ticken. Und uns interessiert jetzt, ob innerhalb dieser 2 Tage vielleicht schon was passiert ist, ob sich da bestimmte Ansichten und Haltungen verändert haben. Und wir werden die Personen in 2-3 Monaten nochmal anschreiben und ein drittes Mal und dann zum letzten Mal bitten, einen kurzen Fragebogen auszufüllen, weil uns dann auch interessiert, ob sie vielleicht so auf längerer Sicht, ob die in 2-3 Monaten auch noch sagen, ja, die 2 Tage dort in Leipzig, Baden-Baden, die haben was mit mir gemacht. Ich gehe jetzt anders auf Menschen mit anderer Meinung zu oder bin einfach generell anders eingestellt, was gesellschaftliche Polarisierung angeht.
In einem ersten Ausschnitt war auch schon zu sehen, dass da eben alle zusammensitzen, auch ihre Gedanken frei aussprechen können, also geschützter Raum, man ist sich nicht gleich ins Wort gefallen. Das war dann aber zum Teil auch wirklich genau das Gegenteil von dem Sitznachbarn meinungstechnisch. Also wie konkret wurden denn Punkte verhandelt?
Also es ist ein künstliches Setting, das kann man nicht abstreiten. Also man kann vielleicht anders ansetzen, also die Möglichkeiten, die wir so als Bürgerinnen, als Bürger haben, wirklich uns mit komplett Andersdenken zu unterhalten, die sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten tatsächlich weniger geworden. Es gibt weniger Anlässe, das hat was mit weniger Kneipen zu tun, dass ich mir Menschen vielleicht auch weniger engagieren, weniger in Vereinen sind. Das heißt wirklich, die Möglichkeiten, dass wir auf Menschen treffen, die anders sind als wir, die sind weniger geworden. Und wir haben dann jetzt noch mit den digitalen Medien Kommunikationsräume, wo Menschen viel Zeit verbringen, wo es auch schwierig ist, sich ja sozusagen zivilisiert auszutauschen. Die sozialen Medien belohnen ja das Zugespitzte, vielleicht auch das Krawallhafte. Und jetzt, wenn Menschen jetzt auf einmal in eine Situation kommen, wo sie mit 40 anderen sitzen, in so einem Stuhlkreis im Großen, das hat schon dazu geführt, dass die Leute erstmal so ein bisschen, sie brauchen eine Anlaufzeit. Sie haben erstmal nicht direkt aufeinander Bezug genommen, sondern haben erstmal selber sozusagen was gesagt und hat der Nächste was gesagt, was er oder sie denkt. Aber im Laufe der 2 Tage an beiden Standorten hat doch funktioniert, dass die Leute auch miteinander ins Gespräch kamen, dass sie Rückfragen gestellt haben, dass sie aufeinander Bezug genommen haben. Das zeigt also auch, diese Verständigung funktioniert, wenn man ihr Zeit und Raum gibt.
Und muss man dann auch in solchen Formaten aufpassen, dass es eben nicht nur die Meckerei gegen die da oben, gegen die Politik wird? Oder haben Sie das nicht beobachtet?
Also das kam immer durch. Wir stehen vor unglaublich vielen Problemen. Und ich kann jeden verstehen, der im Moment gerade nicht zufrieden ist, wie wir das als Gesellschaft handhaben. Insofern war auch das ja ein Ziel der Veranstaltung, dass es eben möglich war, auch seine Unzufriedenheit in diesem Raum loszuwerden, ohne gleich irgendwie abgestempelt zu werden als Meckertante oder als jemand, der eben sich die ganze Zeit nur beklagt. Das Wichtige, glaube ich, ist, da gab es Ansatzpunkte an den 2 Tagen, dass Menschen jetzt aus so einer Erfahrung heraus vielleicht auch selber merken, hoppla, also ich werde gehört, ich kann meine Meinung äußern, ich werde nicht niedergebrüllt oder abgestempelt, sondern Leute hören mir zu. Und wenn jetzt auch nur bei einigen von diesen Menschen jetzt so daraus der Impuls kommt, das mal öfter zu machen oder sich vielleicht auch wieder irgendwo zu engagieren und einzubringen für die Gesellschaft, dann finde ich, hat er schon sein Ziel erreicht.
Die ganze Reportage, was Deutschland zusammenhält, wird dann am 1. Juni zu sehen sein. Vielleicht bei Ihnen noch abschließend, Herr Schmidt, die Frage, lassen sich aus dem Projekt jetzt auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen für Medien, für Politik oder auch, Sie haben es angesprochen, Zivilgesellschaft ableiten?
Ja, also in der Hinsicht, dass ich glaube, wir insgesamt als Gesellschaft mehr solche Dialog- und Verständigungsräume brauchen. Das gibt es ja auch in Stadtteilen, dass es so monatliche Dialogcafés gibt oder dass man Stammtische anbietet, wo Menschen kommen, um dann eben sich auszutauschen, die so gestaltet sind, dass da auch Menschen aufeinandertreffen, die vielleicht unterschiedliche Meinungen haben. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir erkennen, Personen, die ins Extreme abgeglitten sind, die gibt es in unserem Land leider auch, aber dass der ganz große Teil unserer Bevölkerung ja auch ein Interesse daran hat, dass wir weiter in der Demokratie einander zuhören und uns verständigen. Und das können wir eigentlich alle fördern, nicht nur die öffentlich-rechtlichen Medien, sondern auch wir selber als Bürgerinnen und Bürger.
Sagt Dr. Jan-Hinrik Schmidt vom Hans-Bredow-Institut. Er begleitet die ARD-Aktion, was Deutschland zusammenhält, aus wissenschaftlicher Sicht. Heute Abend können Sie auch schon mitdiskutieren bei Mitreden. Ab 20.15 Uhr haben wir heute die Frage, Deutschland einig Meckerland. Was hält uns denn zusammen? Rufen Sie später gerne durch unter 08000 441777. Die Sendung dann direkt im Anschluss an die Tagesschau. Am Wochenende ist in Kiew dem Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg gedacht worden. In Moskau gab es eine deutlich kleinere Militärparade als sonst. Viel Gerät ist im Einsatz gegen die Ukraine. Und dort wiederum war der deutsche Verteidigungsminister Pistorius heute. Und auf EU-Ebene haben die Außenminister ebenfalls über einige Themen gesprochen, die Russland und die Ukraine betreffen. Zunächst schauen wir aber nach Kiew, gerade weil Putin in der Öffentlichkeit täusche und trickse, müsse die Ukraine militärisch gestärkt werden, betonte Pistorius. Rebecca Barth berichtet.
Man spüre, dass etwas in Bewegung sei, sagt Boris Pistorius am Vormittag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Vorangegangen sei ein sehr intensives Gespräch mit seinem ukrainischen Amtskollegen Mykhailo Fedorov. Die rasante technologische Entwicklung ukrainischer Rüstungsproduzenten im Bereich unbemannter Systeme habe mittlerweile einen sichtbaren Effekt auf dem Schlachtfeld, betont der deutsche Verteidigungsminister. Darin liege auch der Grund für die jüngsten Aussagen des russischen Machthaber Wladimir Putins zu einem möglichen Kriegsende, meint Pistorius.
Ich glaube, dass Putin am Ende mit diesem Vorgehen jetzt aktuell von der eigenen Schwäche ablenken will. Er kann derzeit kaum Geländegewinne vorweisen. Seine Armee verliert immer wieder Teile von erobertem Gebiet.
Man wolle mit der Ukraine eine strukturierte, langfristige Partnerschaft aufbauen. Das Ziel, den europäischen Kontinent sicherer machen und von den Erfahrungen der Ukraine auf dem Schlachtfeld lernen. Auch der ukrainische Verteidigungsminister Mykhailo Fedorov betont jüngste Erfolge der ukrainischen Armee, die vor allem auf die Weiterentwicklung technologischer Fähigkeiten zurückzuführen sei. Deutschland hat begonnen, Mittel- und Langstreckenfähigkeiten zu finanzieren, die von großer Bedeutung sind. Wie unser Präsident sagt, unsere Sanktionen durch Langstreckenangriffe ermöglichen es uns heute, die Logistik unseres Feindes zu unterbrechen. Das unterstreicht erneut die Qualität der Unterstützung und die Finanzierung dieser aktuell wichtigsten Bereiche. Russland fehle mittlerweile die Stärke, seine Angriffe fortzusetzen, betont Fedorov. Nach unterschiedlichen Schätzungen erleidet die russische Armee aktuell die größten Verluste seit Beginn der Vollinvasion vor mehr als 4 Jahren. Experten gehen davon aus, dass die Ukraine die personelle Überlegenheit der russischen Truppen mittels Drohnen an vielen Frontabschnitten ausgleichen könne.
Soweit Rebecca Barth, unsere Korrespondentin in der Ukraine. Willkommen zu Katrin Schmidt in Brüssel. Der Verteidigungsminister Pistorius also gerade in Kiew, der Außenminister der Ukraine wiederum gerade in Brüssel beim Außenministertreffen. Jetzt hat Pistorius gesagt, man spüre, dass etwas in Bewegung sei, benannte die engere Zusammenarbeit, was Drohnen angeht. War das auch Thema beim Außenministertreffen und auch weitere militärische Hilfen für die Ukraine?
Ja, also es war eins der vielen Themen, die die Außenminister da heute durchgenommen haben. Also während Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, in Kiew war, war der ukrainische Außenminister Andrei Sepia wieder hier. Der ist quasi ja auch schon Dauergast bei den Außen- und Verteidigungsministertreffen. Und er hätte auch gesagt, es ist was in Bewegung. Der hat es nämlich so formuliert: Wir haben inzwischen eine neue Realität auf dem Schlachtfeld. So wollte er das darstellen. Die Ukraine werde stärker und wir hätten ja auch den schweren Winter überwunden und all solche Dinge. Das heißt im Prinzip die Stimmung eigentlich im Rahmen der Möglichkeiten da ganz gut. Vor wenigen Tagen hat ja die EU es geschafft, diesen 90-Milliarden-Kredit, der schon lange geplant war für die Ukraine, der von Viktor Orban aus Ungarn noch blockiert wurde. Seitdem der weg ist, lief ja dann alles. Und das macht natürlich den entscheidenden Unterschied, dass die Ukraine wieder planen kann mit den Finanzmitteln, um sich also auszurüsten.
Und auf der anderen Seite hat der russische Präsident Putin wieder Verhandlungen ins Spiel gebracht und auch die EU. Er will offenbar den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder als Vermittler. Ist es jetzt nur ein Ablenkungsmanöver oder eine echte Chance? Wie sieht man das auf Außenministerebene?
Also man hat vieles gehört von, es sei ein erbärmlicher Vorschlag bis hin zum Täuschungsmanöver. Da waren viele Bezeichnungen dabei. Die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, die hat gesagt, das ist ja auch wirklich ein schlechter Scherz. Schröder sei ja nun wirklich als Top-Lobbyist für Putin unterwegs gewesen, für seinen Staatskonzern. Insofern wolle Putin ganz offensichtlich an beiden Enden des Verhandlungstisches da sitzen und das geht natürlich nicht. Ich finde ein Gedanke dazu eigentlich am allerwichtigsten, den haben auch viele geäußert, die haben gesagt, es ist ja jetzt wirklich also eigentlich auch noch das Schärfste, sich jetzt damit zu beschäftigen, was Russland vorschlägt als Vermittler. Die EU müsste doch wirklich selber gucken, wie sie da auftreten will, wen sie vielleicht nominieren will, wenn es dann wirklich mal zu Verhandlungen kommen sollte, was ja jetzt eher so ein bisschen überraschend wieder ins Spiel kommt, sozusagen aus Sicht von Brüssel. Und da müsse man sich klar werden und sich wirklich weniger damit beschäftigen, was ein Putin da vorschlägt. Das nimmt man also nicht ernst.
Jeder einzelne Fall ist ein schlimmes Schicksal und es soll fast 20.000 Kinder geben, die 2022 aus der Ukraine geholt wurden und zu Zwangsadoptionen nach Russland gebracht wurden. Und nur die wenigsten konnten bislang wieder zurückgebracht werden. Wie will sich die EU da engagieren?
Ja, das ist ein Thema, das trägt vor allem die Kommissionschefin Ursula von der Leyen eigentlich durch alle ihre ganz großen Reden immer wieder, dass man sagt, wir müssen uns da engagieren. Du hast gerade die Zahlen genannt, das ist einfach nur erschreckend. Und deswegen geht die EU da kleine Schritte, die sie sieht, die sie gehen kann. Und einer wurde heute gemacht, der sagt nämlich, dass es Sanktionen geben wird gegen Personen und Organisationen, die also diese Deportation und Zwangsadoption unterstützen. Das heißt ja, dass Kinder nach Russland oder auch in die besetzten Gebiete verschleppt wurden, ihre Identität abgeben mussten, ihre Staatsbürgerschaft abgeben mussten, wechseln mussten und dann eben zur Adoption freigegeben wurden. Und da sagt man jetzt, okay, wir haben eine Liste von 16 Personen und 7 Einrichtungen. Da ist zum Beispiel die Leiterin eines Lagers darunter, die ein Lager betreibt, das sich die Russifizierung auf die Fahnen geschrieben hat. Also das sind solche Fälle, die da jetzt drunter fallen. Und die dürfen jetzt nicht mehr in die EU einreisen, ihre Vermögenswerte Grenze sind eingefroren, Durchreiseverbot etc. Und man sagt, man will sich eben auf vielen Ebenen dahinter klemmen, dass das etwas mehr Kinder werden als die von dir schon zitierten wenigen. Es sind nämlich genau 2100, so geht man davon aus, die von diesen 20.000 Verschleppten den Weg nach Hause gefunden haben. Also das sollen wirklich mehr werden mit Hilfe der EU.
Also bis hierhin ja wirklich viele große Themen, aber es hat noch weitere wichtige Themen gegeben. Unter anderem hat die Außenbeauftragte Kallas ja auch zu einem hochrangigen politischen Dialog mit Syrien eingeladen. Und dazu war dann auch der syrische Außenminister vor Ort.
Genau, ja. Man konnte auch da wieder ein bisschen was zusammen feiern. Also es kommt ja auch nicht so oft in Brüssel vor, dass man da so viele auch eigentlich gute Meldungen verbreiten kann. In dem Fall hat man gemeinsam also ein Kooperationsabkommen wieder in Gang gesetzt zwischen EU und Syrien. Das ist im Wesentlichen eine Handelsvereinbarung, damit syrische Produkte wieder leichter in die EU kommen. Dieses Abkommen war einfach lange ausgesetzt, seit 2011, um genau zu sein, eben wegen der Menschenrechtsverletzungen der Regierung unter Bashar al-Assad. Und das hat den Handel dann eben einbrechen lassen. Und den will man jetzt wieder in Gang bringen. Das ist also jetzt ein Signal, ein politisches Signal, das sonst auch noch viel weiter darüber hinausgeht. Also wir haben es ja gerade letztens erlebt auf dem EU-Gipfel. Da war dann auch der syrische Präsident al-Sharaa zu Gast. Also man will auf vielen Ebenen weiter zusammenarbeiten. Gerade auch, weil man Syrien braucht, genauso wie den Libanon und Ägypten als Partner auch, gerade was die Konflikte im Nahen Osten angeht. Und da, wenn wir das noch sagen wollen, sind wir eigentlich quasi auch noch bei etwas, was auch noch wichtig heute ist, also in Stichwort Nahost. Die EU hat jetzt jüdische Siedler, die sie als extrem gewaltbereit einstuft, auf eine Sanktionsliste gesetzt. Das war lange nicht möglich, weil das Ungarn quasi per se blockiert hat. Und jetzt ohne Viktor Orban eben in der Regierung ist auch das möglich geworden.
Einschätzungen von Katrin Schmidt, unserer Korrespondentin in Brüssel. Wir haben kurz vor der Sendung gesprochen. Am Wochenende reisen zehntausende Fans nach Wien. Millionen schauen die Live-Show am Sonnabend im Fernsehen und stimmen vielleicht auch selbst mit ab. Der ESC 2026, der Eurovision Song Contest, läuft aber schon seit Wochen. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, die Bühnen vorbereitet und auf musikalischer Ebene ist schon klar ein Favorit ausgemacht. Finnland liegt dem nach vorne. Liekenheiton, Flammenwerfer heißt der Song mit Violinenbegleitung. Gar nicht so weit weg von Flammen ist der deutsche Beitrag Feier von Sarah Engels. Aber da ist der Funke wohl noch nicht so übergesprungen, um im Feuerbild zu bleiben. Kurz vorm Finale wird's also wieder spannend. Aus Wien berichtet jetzt Oliver Schosch über die Debatten, die es online schon seit Wochen gibt. I'm on fire, fire.
Im Internet läuft der ESC schon seit Monaten. Besonders beliebt sind hier Reaction-Videos bei YouTube. ESC-Fans aus aller Welt schauen sich die Videoclips der Interpretinnen und Interpreten an und kommentieren. Hier bewerten zwei Fans aus Malta die deutsche Interpretin Sarah Engels.
Oh, yes. We have the attitude, we have the style, we have the outfit.
She has a strong voice.
Yes.
Like a really solid voice.
Yes, very soulful actually, soulful. I'm on fire, fire.
Toller Style, tolles Outfit, starke, soulige Stimme. Auch Gesangslehrer bescheinigen Sarah Engels in Reaction-Videos, dass sie sehr gut singen kann. In Deutschland gibt es dagegen auch eine Menge Kritik. Der Song sei eine viel zu gewöhnliche Popnummer, die dem zypriotischen Song Fuego aus dem Jahr 2018 ähnle. Und es gibt auch Hass und Häme. Sarah Engels versucht das mit Humor zu nehmen. Auf ihren Social-Media-Kanälen hat sie aus ein paar Negativkommentaren einen Song gemacht.
Punkte wie immer, das wird peinlich, das wird peinlich. Die geht mir so auf den Sack und ich hoffe, wir werden letzter.
Ich glaube, das ist so ein bisschen in unserer deutschen DNA und ich glaube, da müssen wir uns alle vielleicht mal auf die Schulter fassen und auch sagen, ey, lass uns doch auch mal stolz auf unser Land sein. Das würde ich mir sehr wünschen, aber ich lasse mich davon nicht verunsichern und ich glaube, das ist die ganz wichtige Sache. Es ist super schön, dass es so viel Reaktion gibt, vor allen Dingen auch international. Das ist das allererste Mal, dass man international auf meinen Song reagiert. Darüber freue ich mich extrem. Aber natürlich ist die Erwartungshaltung gerade in Deutschland auch immer extrem hoch. Die kritischen Stimmen sind immer sehr laut.
Laut den Internet-Rankings und den Quoten der Wettbüros hat Sarah Engels keine Chance, den ESC zu gewinnen. Wenn man KI fragt, wer der Sieger sein wird, dann bekommt man die Antwort, Finnland ist bei den Buchmachern schon lange der Favorit und das mit Abstand. Linda Lampenius und Peter Parkkonen nehmen die Favoritenrolle an und sind motiviert, alles zu geben, um am Ende nicht zu enttäuschen.
So many people anyway seem to believe in us and like us. We don't want to disappoint them.
Yeah, it motivates us to make this show even better every day and give it all.
Das hier sorgt im Internet für viel Aufmerksamkeit. Dara aus Bulgarien.
Bangaranga is this inner feeling that everything is gonna be alright and that everything is possible.
Das innere Gefühl, dass alles möglich ist. Daras Wort dafür ist Bangaranga. Und das finden einige Internet-User so cool, dass sie gleich mal Bangaranga-KI-Versionen programmiert haben in verschiedenen Stilrichtungen. Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga. Dara ist begeistert, dass sich Bangaranga wie ein Virus auf der ganzen Welt verbreitet.
There's like so many different AI versions as well. Amazing. It's spreading like a disease, the Bangaranga virus.
Im Internet läuft der Wettbewerb um den ESC also schon seit Monaten. Heute Abend wird es nochmal Thema sein bei Hart aber fair, 21.45 Uhr in der ARD mit dem Thema Mehr als Musik. Wie politisch ist der ESC? Unter anderem dann zu Gast Katja Epstein, die war dreimal beim Grand Prix unter den ersten dreien. Und das waren die Themen des Tages für Montag, den 11. Mai.